Heute mit Johann Scherer.
Ein guter Song hält jede Aufnahme aus. Und ehrlich gesagt ist es auch das jetzt mein Tipp des Nachmittags, an alle aufstrebenden Bands, die davor stehen, ein Demo aufnehmen zu müssen. Nehmt es einfach so trashig wie möglich auf, weil man daran schon erkennen kann, ob es ein guter Song ist oder nicht. Also wenn der Song eine schlechte Aufnahme überlebt, dann ist es ein guter Song.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich quasi, einen Freund des Hauses, unseres Labels Redfield Records, hier als neuen Podcast-Partner ankündigen zu dürfen. Es geht um Yellow Media, eine Agentur, über die wir schon seit vielen Jahren unsere Tonträger herstellen lassen. Und ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr Vinyl, CD, DVD und weitere Medienproduktion oder Verpackung benötigt. Also vom einfachen Cover bis zur aufwendigen Fanbox sowie umweltfreundlichen Alternativen. Und das alles besprechen sie euch zu fairen Preisen mit einem tollen Team, das jederzeit ansprechbar und erreichbar ist und euch wirklich qualifiziert mit viel Erfahrung und Wissen seit 1986 berät. Das kann ich nur bestätigen und auch wir konnten schon einige sehr gelungene Produktionen gemeinsam realisieren. Wenn es euch interessiert, meldet euch gerne bei info@yellowmedia.de oder sprecht mich an, dann stellen wir gern den direkten Kontakt her. Ich freue mich heute, Johann Scherer im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, hier auf der CO Pop. Johann ist Gründer von Cloudsill, unter anderem Label, aber vor allem durchaus ein bedeutendes Tonstudio in Hamburg, wo er ja von Helene Fischer bis The Beach Boys schon reichlich bekannte Artist zu Gast hatte. Er ist außerdem Autor, hat gerade sein drittes Buch Play veröffentlicht. Herzlich willkommen, Johann Scherer.
Hallo.
Ich grüße dich.
Vielen Dank.
Erstmal moin, wie wir Norddeutschen ja sagen, und herzlichen Glückwunsch zum Buch. Das ist ja Anfang April erschienen und so richtig habe ich es noch nicht wahrgenommen, aber ob noch gefeiert wird, gehe ich von aus, aber Cloudsill wird ja eigentlich 20 oder ist 20 geworden in diesem Jahr.
Ja, das ist richtig, genau. Also kommt viel zusammen dieses Jahr. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Kommen. Und ja, wir sind in Dauerfeierlaune.
Sehr gut. Musikbranche halt. Lass uns kurz auf die Buchbranche schauen. Ich bin nicht wirklich firm drin. Bands gehen auch vielleicht auf Release-Tour. Du hattest auch, glaube ich, schon erste Lesung in Hamburg und gehst aber nochmal so richtig auf Lesetour im Mai dann.
Nee, würde ich nicht sagen. Also ja. Ich lese vereinzelt. Also ganz so einfach ist es nicht, um dir da gleich ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich habe in Hamburg gelesen im Literaturhaus, das hat auch Spaß gemacht und ist immer schön da. Und ich lese jetzt vereinzelt im Mai und tatsächlich immer mal wieder 2-3 Mal im Monat oder so. Also ich gehe nicht auf Tour, sondern lese da, wo man mich haben will. Manchmal auch an Orten, wo man mich nicht haben will.
Das wäre?
München zum Beispiel muss ich absagen, keine Karten verkauft.
Ah, verdammt. Naja, gut. Die Musikbranche schaut auf die Charts. Worauf schaut die Musikbranche? Ist das dann diese berühmten Spiegel-Bestseller-Liste?
Ja, also ich habe meinen Bestseller geschrieben und seitdem klebt auf allen Büchern Spiegel-Bestseller-Autor, was immer so ein bisschen eine Irreführung ist und auch eine gewisse Bürde. Also natürlich Klagen auf hohem Niveau ist mir durchaus bewusst. Dennoch, auch um so ein bisschen Insider-Knowledge zu geben, wenn auf einem Buch draufsteht Spiegel-Bestseller-Autor, heißt es in erster Linie, dass das Buch, auf dem dieser Sticker klebt, kein Bestseller ist. Sonst würde nämlich draufstehen Spiegel-Bestseller.
Verwirrend. Naja, Musikbranche, naja, Buchbranche.
Es ist ein System, was sich irgendwie versucht, selbst zu befruchten und am Leben hält. Die Leute gehen davon, also man geht davon aus, dass die Leute Bücher kaufen, die Bestseller sind oder von Leuten geschrieben sind, die schon mal Bestseller geschrieben haben. Dann kommt der Sticker drauf und man versucht es irgendwie so. Es ist nicht gesund.
Dein erstes Buch war vertreten auf Platz 19.
Ja, genau.
Was verkauft man da an Einheiten?
Weißt du das? 30, 40.000 Bücher oder so.
Das ist schon viel für Musikbranche.
Für Musikbranche ist viel, ja. Also, aber es ist ja die Literaturbranche und dafür ist schon okay. Ich will mich gar nicht beschweren, ist in Ordnung.
Verstehe.
Aber dazu muss man auch sagen, Die Spiegel-Bestsellerliste ist ein merkwürdiges Pflaster, weil es natürlich mit Qualität überhaupt nichts zu tun hat. Genauso wie die Charts. Hat
ja
mit Qualität nichts zu tun.
Verstehe. Ja. Lass uns eintauchen in deinen Start in die Musikbranche. Wenn ich das richtig gesehen habe, wärst du ja fast Rockstar geworden, schon als Teenager. So richtig mit Major-Plattenvertrag. Ihr wart in New York, es gab große Budgets, aber leider wenig Erfolg.
Was?
Habe ich gelesen.
Wo?
Auf irgendeinem Spiegel-Bestseller.
Ach so.
Nein.
Der Klappentext, ja.
Nee, aber erzähl mal, was war das für eine Zeit? Also,
Es waren noch die 90er Jahre. Ich glaube, meine Band ist einfach Teil davon, warum die Musikbranche dann kollabiert ist. Wir haben, glaube ich, das letzte große Budget wurde an uns ausgegeben. für so sinnlose Sachen wie First Class nach New York fliegen und die Tonbänder des dort aufgenommenen Albums parallel im Flugzeug mit eigenem Sitz. Es war ja vor 9/11, da ging es noch, konnte man Gepäck ohne Personen einchecken. Und unsere Plattenfirma Sony Epic hat die Tonbänder dann mit eigenem Sitz verschickt, auch Business Class. Wussten wir damals nicht, dass wir das recoupen müssen.
Ja.
Wir haben nicht recouped bis zum heutigen Tag. Mein Gott, also wir waren eine Schülerband, ich war 17 und wir haben Talentwettbewerb gewonnen und haben dann diesen Plattenvertrag bekommen und das war alles wild.
Als junger Mensch, wir kommen gleich nochmal so kurz auf deinen Hintergrund auch, aber als junger Mensch, ich habe gedacht, was lernt man denn daraus? Oder wie geht man damit um? Weil es ist im Grunde genommen ja so auch, es wird so ein Preisschild vielleicht auch dran geklebt, so hätte ich jetzt gesagt, so bei euch. Und irgendwie ist es alles irgendwie wertlos, hat ja nicht funktioniert. Also wie geht man vielleicht auch mit dieser Situation, mit dieser, weiß ich, Zurückweisung vermeintlichen um dann? Also vielleicht vor allen Dingen auch als Musiker dann.
Also ich habe das in der Zeit nicht als Zurückweisung empfunden. Wir fanden das immer merkwürdig, dass die Plattenfirma gedacht hat, wir charten irgendwie Top 10 und es wird alles riesengroß. Das hat sich für uns nie so angefühlt. Und trotzdem haben wir so für ein Jahr riesengroße Konzerte gespielt und so, aber dann nichts verkauft. Also für die damaligen Verhältnisse. Ne? Heutzutage wäre das viel, was wir damals verkauft haben. Aber damals war es wenig und dann hat die Plattenfirma die Option nicht gezogen, hat das aber zu spät gemacht. Dann konnten wir sie noch verklagen, haben das Geld trotzdem bekommen. Und dann haben uns aber aufgelöst, alle anderen, wir waren ja gerade mit der Schule fertig. Ich bin der Einzige, der mit der Musik weitergemacht hat. Alle anderen sind irgendwas anderes geworden. Okay. Und nö, es hat sich für mich gar nicht so sehr wie Zurückweisung angefühlt, sondern ich blickte eigentlich ganz positiv drauf. Wir haben da so viele surreale Situationen gehabt, dass ich so ein bisschen geheilt bin von dem Wunsch, das nochmal haben zu müssen, von der Idee, das nochmal haben zu müssen.
Ja. Okay. Ich war
eigentlich ganz glücklich.
Vielleicht auch, um kurz nochmal drauf einzugehen, so deine Familiengeschichte, schließlich beinhalten ja auch so deine beiden ersten Bücher ja so die Zeit. Dein Vater, Jan-Philipp Remsmar, wurde 1996 entführt. Du warst da 13 Jahre alt. Nach der Freilassung ging das erheblich durch die Medien. Und danach wurdest du ja quasi mit Personenschutz groß. Darüber handelt dann ja auch dein zweites Buch. Und ich stelle mir das halt noch surrealer vor, weil das war ja letztendlich auch der Fall in dieser Bandphase, oder? Also wie man sich so diese deshalb frage ich so ein bisschen diese Rockstar-Geschichte, irgendwie ist es so eine Mischung. Einerseits sagst du, naja, wir haben eigentlich mit nichts gerechnet und andererseits hast du so dieses volle Programm, was man vielleicht erwartet. So Entourage.
Ja, das war interessant für einen Jugendlichen auf jeden Fall. Insofern, dass ich da mich in einem Setting befunden habe, in das sich viele Leute reingewünscht haben oder auch reingearbeitet haben. Und ich war da aus anderen Gründen unfreiwillig drin und dachte mir immer, irgendwie will ich da gar nicht sein. Das war ja durchaus gar nicht so angenehm. Und Auch davon bin ich geheilt.
Okay. Das hast du gerade erzählt, du bist mit dieser, ich habe gesagt Zurückweisung, du hast gesagt, Ich habe trotzdem weitergemacht, habe ich gar nicht so empfunden. Die anderen haben aber in deiner Band machen jetzt nicht mehr wirklich so Musik weiter. Du bist voll drin. Was hat dich denn so motiviert, weiterzumachen? Weil du hast ja auch, glaube ich, relativ schnell einfach fast nahtlos weitergemacht mit Musikprojekten.
Ja, ich habe nahtlos weitergemacht. Ich mache mich darüber heutzutage immer so ein bisschen lustig, wenn Leute zu mir kommen und sagen, so auf Familienfesten oder so, die erlebe ich jetzt nicht so häufig, aber alle 100 Jahre kommt dann irgend so ein entfernter Onkel und sagt, ah, Johann, und ist Musik immer noch so dein Ding? Und dann, ah, was machst du, bist du, vielleicht geht's deiner Band und so. Und ich sage, ich habe seit 25 Jahren keine Band mehr. Aber der entfernte Onkel hat natürlich recht. Also Musik ist irgendwie mein Ding. Ich mag es eigentlich gerne, mit Leuten zu tun zu haben, die Musik machen, und diese ganzen Problemchen, die da so auftauchen, habe ich durchaus lieben gelernt.
Okay, ja. Du bist dann eigentlich so auch ins Musikproduzieren reingegangen und hast dann relativ schnell, würde ich sagen, Cloudzill als Studio gegründet. 2005, hat man ja eben gehört, war das. Ich glaube, so um die 300, 350 Quadratmeter, damit ging es los. Du warst dann, glaube ich, 23. Also was war so die Idee dahinter? Was hat dich denn da so motiviert, dieses dein Ding halt in der Größenordnung einfach so zu starten?
Ja, ich habe das damals so mit emotionaler Unterstützung von einem Freund gemacht. Ich war gerade Vater geworden und war 22, habe meinen ersten Sohn noch so als Baby auf der Baustelle rumgetragen, weil ich irgendwie dachte, ich hatte vorher in einem Studio gearbeitet ein Jahr lang, hatte ein anderes Studio mit einem Freund zusammen gemacht für irgendwie anderthalb Jahre oder so und dachte, oh, jetzt als Vater muss ich irgendwie mal zusehen. Und ich weiß auch nicht, ich wollte eigentlich immer irgendwie einen Ort schaffen, wo sich Leute begegnen können. Und das hat dann einfach ganz gut geklappt. Durch eine Verkettung von vielen merkwürdigen Zufällen eigentlich.
Ja, jetzt haben wir gelernt, du hast selber Musik gemacht, du hast in einem Tonstudio gearbeitet. Wir kommen vielleicht nochmal kurz dazu, oder vielleicht kannst du das besser beschreiben. Es steckt, ich kenne mich nicht gut aus, es steckt viel Technik natürlich sowieso in einem Tonstudio, besondere Technik, viel analoge Technik, Technik mit Geschichte auch oder Equipment mit Geschichte bei dir drin. Wie kann man sich das dann so vorstellen? Du bist 23, hast natürlich eine gewisse Erfahrung, das alles zu besorgen, zu investieren, hast du dir das Wissen selber irgendwie aufgeschafft? Woher kam das? Also hast du dir Hilfe geholt?
Nö, ich habe, wie ich gesagt habe, wir haben mit meiner Band damals tatsächlich relativ viel Geld verdient. Davon konnte ich ein paar Jahre gut leben. Und ich habe einfach jedes Buch gelesen, was man über Recording so lesen kann, und habe alle Fehler gemacht, die man im Recording so machen kann. Manche heute hörbar auf Schallplatte.
Okay, ja.
Ja, so ist es. Also das ist so ein Geschäft, da kann man nur durch Machen lernen, okay, meiner Meinung nach. Also ich glaube auch, dass diese ganze Idee von Schulen, SAE, Deutsche Pop, Popakademie und so, wenn es um Musikproduktion geht, ich finde es alles völlig völlig sinnbefreit. Ich glaube, man kann es nur machen, indem man es macht. Auch diese Abschlüsse, da gibt in Wahrheit ja niemand was drauf. Also ich kriege ja die Leute mit, die irgendwie bei einer Privatschule einen Abschluss in Musikproduktion gemacht haben, und was sie dann können, das hat nichts damit zu tun, was man können muss, und das lernt man eben nur, indem man mit Bands arbeitet, weil 90% von dem, was man können muss, sowieso gar nichts mit Technik zu tun hat, sondern mit Psychologie.
Ja, ist bestimmt was dran. Wenn man jetzt so drauf guckt, ich versuche ja immer ein paar Zahlen rauszukitzeln, wenn du jetzt so drauf guckst, welches Invest steckt in deinem Equipment, was aktuell oder bis dato in deinem Tonstudio, in eurem Tonstudio steht?
Ich würde sagen, ein ganzes Leben.
Das ist mir zu wenig. Es ist ein Millionenbetrag? Mit Sicherheit.
Das ist eine interessante Frage. Ich muss mal kurz überlegen, für was das relevant sein könnte.
Das ist ein Musikbranchen-Podcast.
Ach so.
Also ich glaube nicht.
Okay, aber ja. Also es ist nicht relevant. Okay. Ich sag dir gleich eine Zahl, aber ja. Ich sag dir erstmal, warum die Zahl egal ist. Weil die Technik und was sie kostet und welche Qualität sie hat, eine ganz untergeordnete Rolle spielt in der Musikproduktion. Es geht ja um die Komposition in allererster Linie. Und ohne die Komposition, also wenn du einen scheiß Song hast, dann kannst du ein teures Mikrofon haben und er klingt trotzdem scheiße. Und dann der nächste Schritt ist der Vortrag, wie diese Komposition vorgetragen wird. Und dann irgendwann zu später Stunde kann man sich überlegen, ob man ein Mikrofon für 10.000 Euro nimmt, um das aufzuzeichnen, oder eins für 25.000 Euro. Und selbst wenn man vor dieser Entscheidung steht, ist es nicht klar, welches das bessere Mikrofon ist für diesen speziellen Zweck. Ja, es ist ein Millionenbetrag über die Jahre geworden.
Warum hast du dann das Mikrofon für 25.000 Euro bei dir im Studio stehen?
Weil dadurch Leute kommen, die
okay,
denken,
genau.
Dass ihre Songs dadurch besser
guter Punkt,
werden.
Weil ich würde das gerne noch mal so ein bisschen einordnen, weil es natürlich so, Tonstudio ist für viele vielleicht gar nicht so, also wir können schwer einordnen, aber vielleicht noch mal so, es ist mittlerweile, glaube ich, 600 Quadratmeter groß. Du lachst?
Nicht,
ist noch mehr?
Ja. Ach, aber verdammt. Mittlerweile ist es auch, wir haben ein ganz tolles Mastering-Studio. Unser Untermieter Chris von Rautenkranz vom Soundgarden Mastering ist da noch. Zwei junge, aufstrebende Produzenten, Sebastian Muxfeld, Valentin Hebel, haben ihr Studio da. Meine Plattenfirma Clouds Hill hat ihre Büros auf diesen, du wirst es besser wissen als ich, über 600 Quadratmeter. Unser Musikverlag ist dort auch. Unser Warenlager, wir haben einen ganz gut funktionierenden Online-Shop.
Macht ihr selber?
Zum Teil, ja. In Deutschland, okay. Österreich, Schweiz machen wir es selber. Im Rest der Welt haben wir dann einen Dienstleister mit Warenlager in Amerika und in England. Und wir lagern da auch Schallplatten. Lustigerweise, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, in diesem Lagerhaus zu arbeiten, war ein Jahr vorher die Eva pleite gegangen. Ich weiß nicht, wer von euch mit 10 kennt die Eva? Du, siehst du, schon mal da gearbeitet?
Nee, in Vertrieb, aber mal da gewesen. Vertrieb.
Ja, genau. Es gibt viele Leute, die ein bisschen älter sind, die zu mir ins Studio kommen und dann sagen, oh, krass, voll das Déjà-vu, ich war hier früher immer bei der Eva. Und die haben Schallplatten da gelagert und in dem exakt gleichen Raum lagern wir jetzt unsere Schallplatten, was ganz schön ist. Wenn du mit mir jetzt über den wiederkommenden Vinyl-Boom sprechen willst, könnte ich dir mit ein paar Zahlen den Wind aus den Segeln nehmen.
Ja. Will ich gar nicht. Ich will mehr über dich sprechen als über Vinylboom.
Gut. Ist mir nicht unbedingt lieber, aber ist okay.
Das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn ich zu Besuch komme. Ich habe schon gesagt, ich muss ja unbedingt mir das nochmal angucken. Ja. Nur mal kurz. Wie viel, also ich will es nochmal so
Quadratmeter sind es jetzt wirklich?
Ja, da genau, dann komme ich zum Messen mit so einem Laserding. Wie viele Tonstudios gibt es, keine Ahnung, in Deutschland, in Europa, du weißt, ich kenne mich nicht aus, aber in dieser Größenordnung, in dieser Qualität? Also um das wirklich nochmal so einzuordnen für alle, ja.
Zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja.
Ah.
Ist das überschaubar? Ist das so eine Hand?
Das ist extrem überschaubar, okay. Ja. Ich würde sagen, in Deutschland, kann ich schwer sagen, 5.
Okay.
In England vielleicht nochmal zusätzlich 10. Die kosten aber das Dreifache an Miete. In Amerika, das ist ganz schwer zu sagen. Also es gibt so ein paar, die sind dann hier und da versteckt, die wirklich großen Tonstudios, ja. die es bis vor kurzem auch teilweise noch in Los Angeles gab, die sind alle... Ja, also pleite gegangen, aufgekauft worden von privaten Investoren und machen jetzt nur noch weirde Projekte.
Okay, da kommen wir gleich auch noch zu. Was waren die bekanntesten Künstlerinnen und Künstler, ich habe es ja kurz gesagt, vielleicht auch nochmal so aus deinem Mund, die dann auch bei euch, bei dir aufnehmen? In der Größenordnung müssen es ja sehr bekannte Namen sein.
Ja, das Helene Fischer hattest du jetzt so prominent anmoderiert.
Ja.
Helene Fischer und die Beach Boys hat es so prominent anmoderiert. Ich kann gleich so ein bisschen den Fame-Wind, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich diese Metapher benutze, aber macht nichts. Ja. Den Fame-Teppich dir unter den Füßen wegziehen. Helene Fischer hat nur eine Tanzprobe, glaube ich, mal gemacht bei uns. aber hey, sie war da, also ist nicht falsch.
Das Tonstudio klingt nicht nur gut, es sieht auch gut aus.
Und die Beach Boys waren tatsächlich da und haben neue Vocal Takes für ihre alten Hits aufgenommen, weil sie eine Halb-Playback-Show in Amerika spielen mussten und bei einem Tour-Break, also Hut ab, die sind alle über 80, zwei Tage Off-Days und direkt ins Studio nochmal die Hits aufnehmen. Dann Mike Love, Gründungsmitglied der Beach Boys, gefragt, wie fühlt es sich an? 50 Jahre, muss man sich ja vorstellen. Ne? Ja. Also 50 Jahre, nachdem die Songs auf Nummer 1 waren weltweit, die nochmal neu aufzunehmen. Und er so, kind of a déjà vu. Er war richtig cool. Weiß nicht, die Ärzte haben ihre letzten beiden Alben bei uns gemacht. Elbow hat das letzte Nummer 1 Album bei uns aufgenommen. Und The Mars Voltas gehen bei uns ein und aus.
Guck mal, dann rollst du ja den Teppich doch wieder auf und legst ihn wieder hin.
Mit dem Manager-Ring. Ich will ja, dass die Leute jetzt noch ein bisschen sitzen bleiben.
Gab's mal einen Moment, wo du dachtest, oh, das ist hier eine Nummer zu groß für mich. Das ist viel zu viel, zu teuer, zu groß. Das wächst dir über Kopf.
Ja, ich hatte das vor 2 Jahren oder so mal. Da saß ich mit meiner Frau und meinen 4 Kindern am Abendbrotstisch und sah diese 4 Kinder da so und dachte, oh shit, das ist echt eine krasse Verantwortung. Und das war mir vorher irgendwie nie so bewusst und kam so auf einmal, blitzte das so auf, während ich irgendwie meinen Baldrian-Tee getrunken habe vom Schlafengehen. Das war ein interessanter Moment. Aber ich habe mich dann schnell wieder beruhigt.
Okay. Also es gibt keine Zweifel, es geht weiter.
Es gibt keine was?
Keine Zweifel.
Ach so.
An diesem.
Ach so. Ja,
doch,
nee.
Klar.
Ja,
okay.
Na klar. Also. Ja, aber ich komme da jetzt nicht mehr raus.
Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil mich das interessiert. Es klingt jetzt alles so, ja klar, großes Studio, die Leute kommen, super. Aber nur weil man da am Anfang mal bestimmte Technik reingestellt hat oder bestimmte Größe oder da kommen die Leute ja erstmal noch nicht. Was war für dich so der Auslöser oder auch für die anderen so? Was waren so die ersten großen Namen? Wie hast du das geschafft, das Studio in der Zeit, jetzt in den letzten 20 Jahren, auf so ein Niveau zu heben?
Also es funktioniert nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Es gibt keine funktionierende Werbung für Tonstudios. Es funktioniert einfach ausschließlich darüber, was für Qualität man abliefert. Man muss einfach gute Arbeit leisten, man muss gute Arbeit über viele, viele Jahre leisten. Und auch dann ist es kein Garant dafür. Ich kann auch gleich noch was dazu sagen, wann es durchaus nicht so klar war, dass es so weitergeht, wie es gerade geht. Aber um mal so ein Beispiel zu nennen, also wie gesagt, die Ärzte haben während Corona die letzten beiden Alben bei mir im Cloudzill aufgenommen und die sind dann immer für viele Wochen da. Ne? Das war während Corona dann auch praktisch, weil es war so Lockdown, Lockout-Session, war niemand anders als sie. Aber der Weg, es ist eben nicht so, dass man ein Studio hat mit einem großen Mischpult und dann kommen die Ärzte. Sondern es ist so, dass viele Jahre vorher der Schlagzeuger der Ärzte, Bela, angeklopft hat und gesagt hat, er hat so ein ganz kleines Seitenprojekt mit einer Band, Danube's Banks, die machen so, ich glaube fast schon so Klezmer-artige Musik mit Bela B. Texten und die wollen ein Album machen und dann kam er mit Engineer an und hat dann da ein Album gemacht, was ganz, ganz klein war und bei irgendeinem ganz kleinen Label rauskam und dann haben wir uns da musikalisch ganz gut verstanden und dann hat er bei uns auf dem Festival gespielt, dann haben wir das aufgenommen, dann haben wir die Platte veröffentlicht, dann haben wir nochmal eine Single gemacht, dann Jahre später gab es Gedanken über ein neues Ärztealbum, dann kam sie, aber dann nur für einen Song. Dann wurde der Rest der Band mit dem Studio so ein bisschen warm. Dann musste man aber doch wieder das lieber in Berlin machen, weil die teilweise auch Familie haben. Und dann 2 Jahre später stand das wieder zur Diskussion. Was ich damit sagen will, ist, auch hier geht's nicht unbedingt um die Technik. Natürlich muss ein Studio einwandfrei funktionieren und muss einen gewissen Standard haben, aber in allererster Linie müssen die Menschen einem vertrauen. Und das schafft man einfach nur durch jahrelange, konstant gute Arbeit.
Ja, okay. Ja, ist was dran, ne? Du hast dann, ich glaube, 2009 erstmalig das Label gestartet. Wenn ich das richtig gesehen habe, eher so, ich hätte jetzt behauptet, als Liebhaberprojekt, so Vinyl-Label. Ja. Ihr habt die Musik im Studio aufgenommen, dann auf 7-Inch, glaube ich, veröffentlicht.
Korrekt.
Da erschließt sich ziemlich schnell, dass man das einfach mal so machen möchte oder ausprobieren möchte oder einfach was in der Hand halten möchte. Aber was war für dich so der Auslöser, das einfach größer werden zu lassen oder mehr werden zu lassen?
Es hört sich so aktiv an, wie du das sagst, als könnte man das so größer werden lassen, indem man sich dafür entscheidet, dass es größer wird. So ist es nicht, sondern es gab, also du hast vollkommen richtig gesagt, diese 7-Inch-Label, was es damals war, wir waren da bei Cargo im Vertrieb, später dann bei Rough Trade mit Kleinstauflagen von 7-Inches, mit dem, würde ich heutzutage sagen, Unique Selling Point, dass sie alle im gleichen Ort aufgenommen wurden. Und ich habe relativ früh schon angefangen, außerhalb Deutschlands mit Bands zu arbeiten. Also mit zwar der deutschen, aber in Deutschland wenig bekannten Krautrock-Band Faust. Da wiederum hat zu dem Zeitpunkt jemand aus England mitgespielt, der bei Nick Cave Orgel gespielt hat. Und in seiner Band Gallon Drunk, der Hauptprotagonist war, mit denen habe ich dann zwei Alben gemacht, bin da in so eine Szene reingekommen, wo ich viel gearbeitet habe, da ist es auch so, die wurden auch von einem englischen Magazin gefragt, wieso geht ihr nach Hamburg?
Ja.
Und wieso arbeitet ihr mit einem 25-jährigen deutschen Hamburger? Was ist denn da los?
Ja.
Und dann haben die gesagt, ich habe das selber in dem Interview gelesen, da meinten sie, naja, also weil er zuhört. Und ich musste das selber lernen, dass das ein Skill ist, der nicht selbstverständlich ist, dass man eben zuhört. Und das habe ich mir sehr hinter die Ohren geschrieben, dass schon das allein etwas ist, um Leuten Sicherheit zu geben und Vertrauen zu schaffen. Und irgendwann habe ich eine WhatsApp von Pete Doherty bekommen, der mich gefragt hat, ob ich sein Soloalbum
produziere.
Oder
ist ja durchaus ein bekannter Mensch.
Wie bitte?
Ist ja durchaus ein sehr bekannter Mensch. Der schreibt dir dann einfach eine WhatsApp.
Ja, auch bekannte Menschen haben WhatsApp.
Okay, aber das bedeutet, aber du bist ja dann wirklich schon sehr gut vernetzt.
Ich war überhaupt nicht so gut vernetzt. Der hatte nur irgendwie meine Nummer. Also ich habe mich.
Was hat er dir denn geschrieben?
Do you wanna produce my masterpiece?
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und du so, yes, let's go.
Es war, der Hintergrund dieser Kontaktaufnahme war, dass er in Hamburg ein Konzert gespielt hat. Das wiederum hat ein Bekannter von mir organisiert oder so. Und der hat mich gefragt, ob der bei uns in der Künstlerwohnung unterkommen kann, ja, damit dieser durchaus entfernte Bekannte von mir die Hotelkosten spart. Ja, war schon damals schwierig und da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Und dann war Pete da und hat gesehen, dass ich ein Faible für alte Schreibmaschinen habe. Ich hatte so 3-4 alte Schreibmaschinen im Studio rumstehen und er hatte das gleiche Faible. Dann hat er irgendwie meine Nummer gekriegt, und mir geschrieben und gesagt, das kann doch eigentlich nur geil werden. Und dann habe ich, also um auf deine Frage zu antworten, was ich geantwortet habe, ich habe ihn gefragt, ob er gute Songs hat.
Okay. Macht Sinn.
Ja, ist die einzig logische Frage, würde ich sagen. Und dann hat er mir so dann hat er den Grundstein gelegt für den Satz, den ich seitdem am aller häufigsten sage, wenn ich mit Bands in der Situation bin, dass sie mir Demos schicken. Bands sagen dann nämlich immer, oh, wir haben die jetzt nur richtig schlechte Aufnahmen von unseren Songs. Ich hoffe, es ist irgendwie okay. Und dann sag ich, ich bin Kummer gewohnt, dass ein guter Song hält jede Aufnahme aus. Und ehrlich gesagt ist es auch, das ist jetzt mein Tipp des Nachmittags, an alle aufstrebenden Bands, die davor stehen, ein Demo aufnehmen zu müssen, nehmt es einfach so trashig wie möglich auf, weil man daran schon erkennen kann, ob es ein guter Song ist oder nicht. Also Wenn der Song eine schlechte Aufnahme überlebt, dann ist es ein guter Song. Ich kriege ganz oft so krass ausproduzierte Demos mit dem Wunsch, ich soll da jetzt als Produzent in Erscheinung treten. Ich weiß immer, ich muss dann ja rückwärts produzieren.
Ja, ja.
Ich muss das ja erstmal alles rausproduzieren, was da schon irgendwie versehentlich reingepusht wurde. Und dann wieder bei Null anfangen und das doppelte Arbeit. Und das mag ich nicht so gerne, weil ich super ungeduldig bin. Und weil Pete mir eben diese wirklich... Also da musste man sich schon richtig Mühe geben, da irgendwas rauszuhören. Und trotzdem waren das mitreißende Aufnahmen. Ne? Ja. Und deswegen habe ich das vorhin auch so betont, dass so ein gutes Mikrofon egal ist, weil ein guter Song ist ein guter Song.
Ja, aber es ist gut zu hören, so diese Philosophie dahinter, definitiv. Nochmal so kurz so der auch Schwenk so zum Label. Was war denn so... auch da so ein Meilenstein, wo du vielleicht dann noch, du hast beschrieben, klingt für mich so alles so ein bisschen organisch, ne, wie das ja oft dann auch so ist, das eine führt zum anderen, aber was war für dich so der Punkt, wo du merkst, oh, das Label ist jetzt hier schon eine gewisse Größe, jetzt müssen wir mal was liefern, oder es ist so ein bestimmter Meilenstein, wo man merkt so, okay, in der Außendarstellung, in den Verkäufen, das ist auf einmal so eine ganz andere Stufe.
Ja, ich würde sagen, es sind zwei Stufen, also besagtes Pete Doherty Soloalbum, da war das Label noch nicht groß oder so, sondern da, das waren jetzt auch keine komplizierten Vertragsverhandlungen, sondern Pete hat mir gesagt, er will, dass ich das veröffentliche.
Ja.
Und damit entstand eben eine bestimmte Verantwortung, der ich gerecht werden musste, indem ich das Label auf die eine oder andere Art und Weise, haben einen anderen Vertrieb gesucht, wir haben uns internationalisiert und professionalisiert und so. Das war ein wichtiger Schritt. Und ja, ich glaube, der zweite Schritt war so, ich habe ja eine sehr lange Zusammenarbeit mit Omar Rodriguez Lopez und unterschiedlichen Bands, teilweise Bands von ihm produziert, teilweise Bands von ihm veröffentlicht, im Verlag haben wir sein gesamtes Repertoire und die Alben, die wir mit ihm und seiner Band The Mars Volta veröffentlichen, das sind schon Stückzahlen, die alles klar machen. Also sobald man irgendwie, wie übrigens jetzt gerade heute, kam die Nachricht Top 10 in Amerika. Da gibt es ja so unterschiedliche Chartsysteme, aber so Independent-Albums, Vinyl-Albums, Rock-Albums, Independent-Label-Albums, alles irgendwie Top 10. Das ist schon ein Game-Changer für die Sichtbarkeit von einer Plattenfirma und auch für die Zufriedenheit des Plattenfirmenbetreibers.
Verstehe. Gib uns doch mal einen Überblick. Wir haben im Studio gesprochen über das Label. Das ist, glaube ich, so das, was man als erstes so von außen wahrnimmt. Aber das ist ja noch gar nicht alles. Es gibt ja durchaus noch so ein paar andere Bereiche, wo ich immer wieder erstaunt und begeistert bin, was da dann am Ende quasi bei rauskommt, sage ich mal. Wir haben es eben gerade schon kurz gehört, Verlag gehört noch dazu. Es gibt so eine Abteilung Films. Kannst du vielleicht gleich nochmal kurz was zu sagen? Podcasts jetzt auch relativ neu. Und dann gibt es noch, was erzählt, Festival gab es oder ein sehr hochwertig gestaltetes Magazin, das glaube ich unregelmäßig oder irgendwie so einmal im Jahr oder so erscheint. Ne? Also,
ja, ist alles richtig.
Was?
Ja. Also, jetzt, wo du das so erzählst, kriegst du das erste Mal richtig Stress.
Verdammt, es tut mir leid. Was fehlt denn noch? Welcher Geschäftsbereich fehlt noch oder reicht das? Reicht's jetzt?
Also dazu sage ich jetzt Folgendes. Das hört sich alles imposant an, wenn du das so erzählst, auch für mich. In Wahrheit ist das alles, geht das alles im Tagesgeschäft so ein bisschen ineinander über.
Klar, ja.
Mit unserem Verlag, da machen wir gerade viel. Wir haben so ein großes Katalogsprojekt mit Wolf Biermann gerade abgewickelt über die nächsten Jahre, haben ein großes Coveralbum gemacht. Und ich finde es tatsächlich, also mein Anspruch, übrigens auch, weil ich, weil ich weiß, wie es ist als Künstler. Ja, ich habe mal in einer Band gespielt, waren bei einem großen Label, unsere Rechte sind dafür immer. Wir waren bei einem großen Verlag, die Rechte sind dafür immer weg. Danach habe ich eine andere Band, anderes Label, Rechte für immer weg, Verlag, Retter. Das ist alles irgendwie verteilt. Und es fühlt sich nicht gut an. Und ich habe den Anspruch und auch alle Personen, die bei Cloudzell arbeiten, haben diesen Anspruch eben auch, Projekte so ganzheitlich wie möglich anzugehen. Und jetzt in dem Fall von Biermann zum Beispiel sind wir mit Wolf Biermann ins Gespräch gekommen und mit seiner Frau Pamela ins Gespräch gekommen, ein Coveralbum zu machen. Da fragt man sich, okay, wie lässt sich das finanzieren? Das lässt sich eben eventuell, funktioniert auch nicht immer, aber in der Theorie kann das so funktionieren, dass man eben über auch eine verlagliche Zusammenarbeit spricht. Insofern ist Wolf Biermanns Katalog bei uns gelandet. Dann wiederum, hat es sich irgendwie so ergeben, dass ein Filmemacher uns kontaktiert hat, der jetzt einen Dokumentarfilm über Biermann macht. Da muss man früher oder später ja auch über Musik sprechen und sind wir eben der Verlag. Dann haben wir uns entschlossen, diesen Film co zu produzieren, weil er natürlich auch dem Katalog gut tut. Und ganz ähnlich ist es, ganz ähnlich, aber auch eben doch ganz anders ist es zum Beispiel damit gelaufen. Wir haben einen Dokumentarfilm gemacht über Omar und Cedric, die beiden Omar Rodriguez Lopez, Cedric Bixler Zavala von At the Drive-In, De Facto und The Mars Volta. Das war im Grunde, das war ein zufälliges Gespräch, was ich mit Omar am Telefon hatte. Der sagte, hey, pass auf, wir hatten länger nicht gesprochen. Ich hatte 4 Alben mit ihm gemacht, 3 Soloalben und ein so ein Side-Project, Bosnian Rainbows, produziert. Hatten aber dann lange zwischendurch keinen Kontakt und telefonierten. Und er sagte, es ist ein Dokumentarfilm im Gespräch. Firma XY wollte den produzieren, ist jetzt aber abgesprungen. Und ich habe hier 450 Stunden Archivmaterial, weil ich seit meinem 6. Lebensjahr alles filme, was ich mache. Und hab mir das einfach so erzählt. Und dann habe ich gesagt, hör mal, das kann ja nur ein ultra krasser Dokumentarfilm werden. Also wer hat dieses Standing, Grammy-winning Artist, 2 weltberühmte Bands, so eine lange kreative und darüber hinaus Partnerschaft mit einem Freund, die aus auch so interessanten Verhältnissen kommen und so. Das ist ja eine Geschichte, die erzählt werden muss. Und lass uns das einfach ohne eine große Firma machen. Kann nicht so schwer sein. Ist doch schwer, kann ich jetzt schon mal spoilern. Aber dadurch ging es eben los, dass wir über den Katalog gesprochen haben. Dann entwickelte sich eben eine Zusammenarbeit auf Verlagsebene. Und dann auch für den Backkatalog von The Mars Volta, die Vinylrechte allerdings nur. Und auch das wurde eben sehr ganzheitlich dann.
Du sagst jetzt nur, ich habe mal ein Highlight rausgesucht, weil das fängt an so vielen Punkten an, mir den Kopf zu sprengen, dass ich mich wirklich gefragt habe, so, wie kommt man auf solche Ideen und wie kann man sie durchsetzen? Es gibt ein 4-teiliges Boxset von ihm mit 60 einzelnen Schallplatten da drin.
63.
Oder 63. Also ja, dass solche Ideen mal irgendwie entstehen, das kann ich noch nachvollziehen. Aber das so durchzuziehen, so, also wie lange dauert sowas?
2 Jahre.
Also und wenn du das jetzt so hörst. Also
2 Jahre reine Produktionszeit, ja, muss man dazu sagen. Das, also insgesamt sind es eher 6 Jahre Arbeit. Ja, es ist noch ein bisschen geiler, die Geschichte, ehrlich gesagt. Also diese Idee, dass wir Omars gesamten Katalog auf Vinyl veröffentlichen, die gab es schon sehr lange. Und ich hatte direkt am Anfang die Vorstellung, okay, wenn man das alles auf Vinyl macht, dann sprechen wir ja fast über 1 Meter,
ja, ja,
im Plattenregal. Und da könnte man dann so wie bei den lustigen Taschenbüchern den Rücken, also den Spine, könnte man ein Motiv drauf machen. Hört sich jetzt erstmal nach einer guten Idee an, die man so nachts um 4 an einem Tresen hat. Wir haben die dann aber einfach gemacht. Die Hürde war, ich habe zu dem Zeitpunkt mit ihm drei Soloalben gleichzeitig produziert, die in einem kleinen Boxset rausgekommen sind. Und ich hatte im Kopf, okay, nichts auf dieser Welt wäre schlimmer, als wenn dieses Boxset erscheint und dann diese drei Soloalben da keinen Platz drin haben. Also haben wir diese drei Soloalben produziert und hergestellt und wussten, wenn wir auf diesem Konglomerat von Schallplatten, Rücken, Spines, ein Motiv haben und jetzt die letzten drei Stücke veröffentlichen 2018 und 5 Jahre später das Boxset rauskommt, muss das also das abschließende Stück dieses Motivs sein. Und das haben wir dann gemacht. Und das Album kam raus und ich habe schon gedacht, die Leute drehen durch, weil der Spine dann so komisch aussieht. Da war einfach so ein komisches Muster, was man nicht verstanden hat. Hat aber niemand interessiert. Das passt auch so ein bisschen zu Omar, dass das alles irgendwie ein bisschen kryptisch war. Das kam 2018 und dieses Boxset kam dann 2023, wenn ich mich nicht täusche, oder 24. Also 5 Jahre oder so später. Dazwischen war Corona. Meine Mitarbeiterin Angela hat 2 Jahre Vinylproduktion gemacht für dieses Boxset. Also man kann sich das vorstellen, über ein Jahr lang kam jede Woche eine Palette Vinyl zu uns. Und da wird's dann nämlich eigentlich erst interessant, weil uns natürlich aufgefallen ist, okay, kein Vertrieb dieser Welt lagert die einen dann für 1,5 Jahre bis zur Veröffentlichung. Das müssen wir schon selber machen. Und da kam es dann eben deine berühmten über 600 Quadratmeter wieder zur Geltung. Wir mussten die eben selber einlagern. Und dann kamen also palettenweise die Vinyle immer. Und dann wurde eingelagert. Und letztlich, wir haben davon nicht so viel gemacht, sondern nur 500 Stück, also von den ganzen Boxsets. Aber 500 mal 63 ist auf jeden Fall viele Quadratmeter Vinyl. Meter. Ja. Und dann mussten wir sie ja noch zusammenbauen. Und dann...
Habt ihr die selber so zusammengebaut?
Ja, großteilig. Ja, also irgendjemand muss es machen.
Ja, verstehe ich. Aber es ist krass, dass überhaupt jemand macht.
Ja, ich würde es auch nicht nochmal machen.
Das sagst du jetzt.
Es ist so, wir haben davor ein Boxset mit den Mas-Volta-Schallplatten gemacht. Das waren, wenn mich nicht alles täuscht, 6 Alben auf, ich glaube, 12 oder 13 Schallplatten.
Ja, nicht so viel.
Genau, und das war zu dem Zeitpunkt eben viel. Und es war auch ein Boxset, was auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Man konnte das auseinanderbauen und hinstellen, dass es so mit der Spitze nach oben steht. Sah eigentlich aus wie sein eigener Award, den wir uns dann damit gebaut haben. Und dieses Boxset, davon haben wir 5000 Stück gemacht. Die waren innerhalb von 12 Stunden verkauft, nur durch unseren eigenen Online-Shop. Und da dachte ich so, okay, wow, das hat ein paar hundert Euro gekostet. Deswegen war das für uns schon einerseits wirtschaftlich eine sehr gute Sache und andererseits auch für unsere Motivation, sowas zu machen. Dieses Omar Rodriguez Lopez Complete Boxset mit 63 Alben hat sich nicht so schnell und nicht so gut verkauft.
Es war ja auch ein bisschen teurer wahrscheinlich.
1500 Euro. Ja. Runtergebrochen auf die einzelnen Schallplatten fährst du mit dem Boxset günstiger, als wenn du sie einzeln kaufst. Könnte das vielleicht ein Argument sein?
Unter Umständen.
Unter Umständen. Also es war für viele Leute kein Argument. Und wir haben noch 2 oder 3.
Nur gut.
Ich würde es dir...
Man könnte sie kaufen. Dann
hätte ich eins mitgenommen, ne? Hätte ich es hier so...
In eine Tasche packen können.
Ja.
Inhaltlich.
Ist eine geile Sache.
Lass uns über Inhalt... Also, beziehungsweise... mein Kopf. Das ist wirklich so, dass man ja immer wieder auch merkt, du bist kulturell... oder du sagst selber, du bist kulturell in einer bestimmten Verantwortung. Man merkt... wie ihr dafür brennt. Nicht umsonst ist ja euer Slogan auch Obsessed with Music. Gleichzeitig betonst du aber auch immer wieder, dass natürlich auch so eine Helene Fischer bei euch zum Tanzen kommt, weil sich das wirtschaftlich tragen muss. Ne? Also wie schafft man denn diesen Spagat zwischen dem Wirtschaftsfaktor und ein Kulturunternehmen zu sein?
Meistens schafft man das nicht.
Aber es gibt euch jetzt seit 20 Jahren, also muss das schon irgendwas funktionieren.
Ja, es funktioniert immer mal wieder was, aber es ist wie bei allen Labels, das meiste, was man macht, funktioniert betriebswirtschaftlich nicht und ein, zwei Sachen funktionieren und man darf den Mut nicht verlieren und muss zusehen, dass man Wolf Biermann mit dem Helikopter in die richtige Fernsehshow abseilt.
Macht Sinn. Wie ist inhaltlich denn dann deine Vision? Also wir hören jetzt Wolf Biermann auf der einen Seite und wir sprechen über Mars Volta auf der anderen Seite. Und dann gibt es da noch irgendwie noch ganz viel, was da rumschwirrt. Wie ist so inhaltlich deine Vision oder deine Einstellung zu Clouds Hill als diesem Kulturunternehmen? Das ist eine wahnsinnige Spanne.
Na, ich glaube, diese Künstlerinnen und Künstler, die sich da wohlfühlen, das sind alles Leute, die meinen, was sie tun. Und damit meine ich nicht diesen bescheuerten Authentizitätsbegriff, der irgendwie eine Worthülse ist, von der niemand weiß, was es bedeuten soll, außer dass es irgendwie ein bisschen muffig riecht, sondern dass es da irgendwie einen außergewöhnlichen Entwurf von Kunst gibt. Und wenn jetzt Mars Volta und Wolf Biermann so weit auseinander klingen, würde ich sagen, Wolf Biermann war noch nie im Tonstudio. Der war das erste Mal in seinem Leben Tonstudio irgendwie im letzten Jahr, weil er in der DDR verboten war und alles zu Hause aufnehmen musste. Dadurch hat sein Werk eine bestimmte unprätentiöse Strahlkraft entwickelt, weil es alles so unmittelbar aufgenommen wurde, die einfach seinesgleichen sucht, wie auch immer. Und bei Mars Volta ist es ganz ähnlich. Es ist eben unerwartet. Und ich glaube, dieses Unerwartete, das ist das, was mich interessiert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin so schnell gelangweilt und freue mich immer, wenn mich Leute überraschen.
Okay. Ja, du hast uns auch selbst, du hast mich ein bisschen überrascht, als ich gelesen habe, dass der Reflektor-Podcast jetzt auch unter deinen Fittichen, wie auch immer, ist. Ich muss vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was das bedeutet. Und es gibt.
Das würde mich ehrlich gesagt auch interessieren, ja.
Ja, okay.
Was bedeutet das?
Ja, was bedeutet das? Aber erstmal wollte ich noch abschließend sagen: Herzlichen Glückwunsch, genau richtig, alles gemacht. Preis für Popkultur.
Ja,
der jetzt gerade gewonnen, ne?
Hat Reflektor-Podcast den Preis für Popkultur gewonnen.
Und
was bedeutet das?
Ja.
Hat es eine Bedeutung?
Oh, das wird mir zu philosophisch.
Ich meine, auch in harten Zahlen. Ich glaube, man kriegt kein Geld.
Harte Zahlen. Ja, Podcast halt.
Ja, ich meine auch bei dem Preis.
Ach so.
Oder? Ist der dotiert? Nee, ne? Kriegt nur diesen Bilderrahmen mit dem Ding, wo das draufsteht.
Aber es gibt dann in diesem Jahr noch einen Clouds Hill Podcast?
Ja, klar.
Fantastisch.
Ja, also zu dem Reflektor-Podcast... Das ist gar nicht meiner Vision geschuldet. Ich hatte nämlich gar keine Vision, sondern das ist irgendwie auch so passiert. Also Jan Müller, der diesen Reflektor-Podcast auch schon lange macht, kam einfach, warum eigentlich nochmal? Wie ist denn das nochmal passiert?
Da musst du mich nicht fragen.
Ah ja, genau. Danke, Katharina. Also das war so. Wolf Biermann war zu Gast im Reflektor-Podcast. So, jetzt muss ich eigentlich, ist der Rest schon klar. Und diese Podcast-Folge haben wir im Clouds Hill Studio aufgezeichnet. Und danach habe ich mit Jan unterhalten und Jan war auf der Suche nach einer neuen Produktionsfirma und fragte, hey, kann ich nicht Clouds Hill machen? Und dann fand ich es ein bisschen lustig, weil wir ja überhaupt gar keine Podcast-Produktionsfirma sind. Aber wir waren, bevor wir... die Plattenfirma von Mars Volta wurden das ja auch nicht. Insofern mache ich das wie Pippi Langstrumpf. Habe ich noch nie gemacht, kann ich wahrscheinlich.
Fantastisch, so bin ich auch rangegangen.
Genau.
Eine Sache, die du schon ausprobiert hast, erfolgreich und jetzt das dritte Mal gemacht hast, ist ein Buch zu veröffentlichen. Du arbeitest jetzt seit über 20 Jahren in der Musikbranche, hast damit zu tun und ich glaube, wir alle können das sagen, es gibt einen gewissen Wahnwitz, den jeder von uns mehr oder weniger erlebt. Ich glaube, so ein bisschen davon handelt auch dieses Buch. Vielleicht magst du es selber einmal kurz erklären, was passiert in Play.
Ach so, ja, genau. Also wie du richtig gesagt hast, mein dritter Roman, Play, handelt von einem durchaus borderline-mäßig narzisstischem, aber ebenso genialen Künstler Ian White, der auf den Protagonisten David trifft und mit ihm versucht, erstmal ein Album aufzunehmen, was schwierig ist, weil er ein großes Drogenproblem hat. Im Laufe des Romans wird er immer ein Clean. Man sollte meinen, die Zusammenarbeit wird ein bisschen einfacher. Sie wird aber dadurch, dass sich herausstellt, die Drogensucht hatte auch einen Grund, nämlich die, man sucht irgendwas und weiß nicht genau, wie man da hinkommt. Diese Suche ist eben nicht vollendet, nur weil man die Drogen nicht mehr nimmt. Und es wird ein heftiger Ritt durch die Frage, wie viel sind alle Beteiligten in diesem Buch bereit zu geben, für die Kunst, bereit für die Kunst zu geben. David hat 4 Kinder und versucht als verantwortungsbewusster Vater irgendwie seiner Vaterrolle so gerecht zu werden, dass seine Kinder nicht zu kurz kommen und seine Künstler eben auch nicht. Und über diesen Spagat, der ja durchaus vielen Menschen auch bekannt ist, hauptsächlich auch Frauen, ich fand es aber auch nicht so uninteressant, mal eine männliche Perspektive in die Elternperspektive zu bringen. Dieser Spagat kann schmerzhaft sein, hat aber durchaus seine lustigen Momente, wenn man sich vor Augen führt, dass die unmittelbaren und kompromisslosen Ansprüche von Kleinkindern durchaus vergleichbar sind mit denen von Weltstars.
Oder vermeintlichen Weltstars. Woher holst du dir die ganze Inspiration, nicht nur für so ein Buch, sondern für das, was Klaus Hill und du steht? Also wie kommt das zu dir?
Ich glaube, also ich habe einfach das Glück, dass ich dauernd Leute treffe, die sehr inspirierend sind. Also das ist, ich habe da in Hamburg und Berlin und London verstreut ein ganz tolles Team aus 10 Frauen, die eine fantastische Arbeit machen, die mich ehrlich gesagt jeden Tag immer wieder aufs Neue inspiriert und ermutigt, gemeinsam weiterzumachen. Und gleichzeitig, es kommt immer so eins zum anderen. Also ich glaube, man muss, das ist immer wieder mein Punkt in diesem Gespräch, man muss einfach nur zuhören und man muss die Dinge wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit manchmal schwer, weil es so viele Störfaktoren gibt und alle damit beschäftigt sind, sich irgendwie auf Instagram für die neue Spotify-Playlist zu bedanken und vergessen, dass es in Wahrheit um andere Dinge geht.
Und wie schaffst du es, du hast gesagt, in der heutigen Zeit, da sind wir ja alle mehr oder weniger von betroffen, von diesem Overkill auch. Wie schaffst du es denn dann, also ganz ehrlich, wie schaffst du das, zeitlich auch ein Buch zu schreiben, das Studio zu haben, alles zu betreiben, du hast 4 Kinder. Wie organisierst du dich?
Also ich habe keine Hobbys. Das ist ein großer Punkt. Ich mache einfach nur das und ich schaffe eigentlich viel weniger, als ich gerne schaffen möchte. Ich habe hier in meiner Tasche, die hier hinter mir steht, 4 Bücher. Die wollte ich eigentlich auf der Bahnfahrt lesen.
4?
Ganz kurze nur.
Hamburg, Köln, achso.
Ja. Ich habe mir extra in einem Buchladen jetzt so für die nächsten Tage 5 Bücher gekauft, die alle unter 120 Seiten haben, weil ich es so wahnsinnig befriedigend finde, ein Buch durchzulesen. Und das schafft man natürlich mit kurzen Büchern viel besser. Und die habe ich mir mitgenommen, habe genau 2 Seiten in der Bahn gelesen und den Rest der Zeit war ich in meinem E-Mail-Postfach und auf Instagram. Also ich verzweifle auch an meinen eigenen Ansprüchen. Ich will eigentlich viel mehr schaffen. Aber es ist eben dann doch so, man schafft, weißt du, und das ist auch etwas, was man, glaube ich, durchs Elternsein lernt, Also die effektivsten ArbeiterInnen, die ich so mitbekommen habe, sind Leute, die ein gewisses Zeitfenster zur Verfügung haben und in dieser Zeit wissen, sie müssen das machen. Es gibt diese berühmte Regel, Arbeit dehnt sich immer so weit aus, wie Zeit vorhanden ist. Und da ist viel Wahrheit drin. Also diese Idee, man bräuchte mehr Zeit für bestimmte Sachen, ist oftmals falsch. Nicht unbedingt im kreativen Prozess, aber in der Ausführung und teilweise auch im kreativen Prozess. Also vieles ist, glaube ich, auch, jetzt werde ich kurz ein bisschen emotional, vieles ist eben auch ein Entertainment-Klischee, dem viele Leute auf den Leim gehen, dass man bestimmte kreative Dinge nur zu bestimmten Tageszeiten oder so machen kann. Ja, also dass man jetzt den geilen Vocal-Take nur um 23 Uhr singen kann, ist natürlich Schwachsinn. Ist auch zu kurz gedacht, weil irgendjemand muss um 23 Uhr auf die Kinder aufpassen. Und wenn man das nicht selber ist, dann ist es jemand anders. Und also, was ich damit sagen will, ist, irgendjemand zahlt für diese Marotte, dass man nur um 23 Uhr singen kann. Und das ist nicht so geil. Und meine Erfahrung ist, wenn man versucht, beispielsweise zu Kita-Öffnungszeiten einen geilen Vocal-Tag zu singen, funktioniert wunderbar. Mag sich zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr 2025 leider immer noch nicht so cool anfühlen, wenn man sagt, ja, ich muss einen geilen Vocal-Tag um 9.30 Uhr singen, aber es geht wunderbar. Und dieses ständige auf Kosten anderer und so weiter. Ich habe alles gesagt, was ich sagen will. Was ich wirklich sagen will, ist, man schafft mehr, als man denkt. Man muss nur seine Marotten abschaffen.
Okay. Vielleicht nochmal so abschließend, würde mich interessieren. Ich habe ein bisschen versucht, so herauszufinden, was inspiriert dich. Du hast es auch jetzt so ganz alles erklärt.
Ich finde auch das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich finde auch diese Idee der Genialität durch Inspiration mega schwierig, so, weil es irgendwie so wirkt, als gäbe es manche Leute, die ja, was Besonderes ja sind oder was Besonderes haben, und das glaube ich einfach nicht, sondern ich glaube schon, es gibt Leute, die wollen das machen, und Inspiration sollte doch etwas sein, was man überall herbekommt. Und dafür muss jetzt nichts Großartiges passieren, vor allen Dingen kein Schmerz. Das ist auch ein weiteres Entertainment-Klischee, dass irgendwas aus Schmerz entsteht. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist, aber das wäre ein anderes Thema.
Vielleicht nochmal so abschließend, daran ergänzend, hast du denn vielleicht, wenn man das so sagen kann, Vorbilder oder Personen oder vielleicht auch Unternehmen aus der Musikbranche, an denen du dich gerne orientierst, die dich begeistern, wo du sagst so, wow, da kann ich mir was herholen, da wäre ich auch mal gerne, oder ja, da hole ich mir Inspiration vielleicht auch dann da nochmal das Wort.
Ich habe mir das abgewöhnt. Ich hatte natürlich immer mal wieder so Vorbilder, so manch einer, also klassisches Beispiel, man sollte irgendwie meinen, okay, ich mache ein analoges Tonstudio, habe eine Schallplattenfirma, die sich irgendwie auch mit Vinyl beschäftigt. Okay, dann gibt's Jack White in Amerika. Wir haben auch schon mit Third Man Pressing Plant gearbeitet. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine schlecht klingende Schallplatte zurückbekommen von einer Pressing Plant. Also da ist auch vieles immer, wie, wenn man sich seine Vorbilder so aussucht, man weiß ja nicht, man hat ja mit denen nichts zu tun. Ja. Das sind alles Leute, die machen auch irgendwie die Sachen nur irgendwie. Insofern, ich bin da sehr vorsichtig und orientiere mich eher lieber an so Personen wie, weiß nicht, ich habe eine Mitarbeiterin, Stine, die hat lange Zeit halbtags gearbeitet und doppelt so viel geschafft wie alle anderen, weil sie eben ein Kind hatte und zu Kita-Zeiten gearbeitet hat. Das hat für mich eine Vorbildfunktion, weil ich einfach denke, was für eine krasse Effizienz und was für eine krasse Kraft. So. Und das gilt übrigens auch für ganz viele andere Eltern oder auch Nicht-Eltern, die versuchen irgendwie ihr Leben und ihre Arbeit und das, was sie begeistert und das, was aber dann das Geld verdient, irgendwie unter einen Hut zu kriegen und den Mut nicht zu verlieren. Ich finde, das sind die Personen, an denen man sich orientieren kann.
Ja. Johann, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Wurde jetzt ja nochmal deep.
Selbstverständlich, wie immer im Radfeed-Podcast. Ich danke dir ganz herzlich. Das war das Interview. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns alle bald wieder. Mach's gut. Ciao.
Du auch. Tschüss.
Vielen Dank, dass du den Podcast hier bis zum Ende durchgehört hast. Und auf der CO Pop habe ich immer wieder festgestellt, dass es schönes Feedback gibt auf dieses Format und auch immer wieder gehört, wie sehr es auch Menschen begrüßen, wenn es mal wieder Updates gibt von Interviewgästen, die in der Vergangenheit zu Gast waren. Daher auch nochmal hier der Aufruf, die Bitte, gebt mir gerne Feedback, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr inhaltliche Fragen oder Anmerkungen habt. Denn das hilft, den Podcast hier besser zu machen und nach euren Wünschen vielleicht auch noch mehr zu gestalten. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht es gut und ciao.